Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hallo, 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 hallo. Schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen zu unserem 11 Uhr Gottesdienst in der Ecclesia Church. Wir sind eine Kirche mit 3 Standorten und ich freue mich, euch heute hier in Nürnberg zu sehen. Mein Name ist Segossa. Und ich glaube, heute wird richtig cool. Lass uns gemeinsam unsere Herzen aufmachen für das, was der Herr für uns hat. Genau, aber bevor ich anfange mit der Predigt, möchte ich mir kurz noch einen Moment nehmen und ein paar Leiter ehren. Einmal zum ersten Pastor Konsti, wir alle lieben ihn und kennen ihn. Pastor Konsti, was ich an dir bewundere, ist, ich selber bin seit 4,5 Jahren im vollzeitlichen Dienst und kenne ein paar Kämpfe. Und du machst das alles hier seit mehr als 10 Jahren. Und es ist unglaublich, mit was für einer Hingabe du jeden Sonntag hier stehst und das Evangelium von Jesus Christus verkündigst. Ohne Angst, ist egal, was andere denken. Und ich bewundere das sehr an dir und das hat mich sehr geprägt. Yes, dieser Applaus ist für dich. Vielen, vielen Dank für alles, was du gebaut hast. Dann, Pastor Tobi, eine Sache, die ich bewundere an dir, wirklich, die meinen Glauben geprägt hat, ist die Gebetskultur, die du in den letzten Jahren gebaut hast. Wirklich, danke. Danke. Du hast eine Tiefe in unsere Kirche gebracht, in mein Glaubensleben, also das ich vorher auch nicht kannte. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Ich bin dem Herrn sehr viel näher gekommen durch das, was du auch die letzten Jahre hier gebaut hast. Und ich glaube, dafür können wir auch einen Applaus geben, oder? Genau. Und zuletzt David Schneider, mein Lieblingsjugendpastor vom Dienst. Es gibt fast keine Person, die meinen Glauben und wie ich Jesus nachfolge, so sehr geprägt hat wie du, wirklich. Und ohne dich hätte ich schon längst aufgehört, hätte wahrscheinlich irgendwas anderes studiert, vielleicht, keine Ahnung. Aber danke, danke für deine Liebe als Leiter, aber auch als Freund. Ist wirklich wertvoll. Yes. Okay, zum Anfang habe ich euch eine Geschichte über meinen Hintergrund mitgebracht und dafür seht ihr jetzt ein Bild aus meiner Kindheit und da sind meine Schwester und ich drauf. Nämlich, vielleicht wusstet ihr es nicht, aber ich bin in einer African Church groß geworden. Und das, was wir da anhaben, sind Nigerian Native Sachen. Und es sieht vielleicht süß aus, aber es hat gejuckt, ne? Also wirklich, ich hab das gehasst. Und dieses Bild ist entstanden, wir waren damals 5-mal in Italien in einem Jahr, keine Ahnung wieso. Aber wir waren bei einer afrikanischen Hochzeit. Und das ist so ein bisschen mein Hintergrund, African Church. Und als ich 2016 in die Ecclesia gekommen bin, du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe den Kulturschock meines Lebens gehabt, als ich hierher gekommen bin. Ich dachte mir so, wieso ist diese Kirche so leise? Irgendwas stimmt hier nicht, die ganzen Leute schlafen alle. Weil der Lobpreis hat meistens so angefangen, so, hey Leute, so schön, dass ihr da seid, komm, lass uns mal aufstehen und gemeinsam den Herrn loben. Dün, 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 come on, dün, dün, dün. Und dann wird ein bisschen geklatscht und du kommst in so eine gute Sonntagsstimmung. Und in der African Church ist das Ganze ähnlich, aber ein bisschen intensiver. Das ist dann ungefähr so, hey, Jesus, you are welcome in this place. People clap, stand up, pray, hallelujah. Ja, schau mal, ihr klatscht sofort, seht ihr? Seht ihr den Unterschied? Das ist der Hintergrund, aus dem ich komme. Ja, du hast verstanden. Auf jeden Fall, ich war sehr verwirrt, als ich hierher gekommen bin. Noch eine Sache, die mich verwirrt hat, war, ich weiß nicht, wieso ich da als Kind drauf geachtet habe, aber ich dachte mir immer während der Predigt, warum schwitzt der Pastor so wenig? Keine Ahnung, warum das relevant war für mich als Kind. Aber auf jeden Fall, meine Zeit in der African Church war wirklich wunderbar. Und damals hatten wir 3 beste Freunde, weil die meisten, es waren alles Kleinkinder, so 50 Kleinkinder. Und wir hatten 3 Freunde im selben Alter. Und ich weiß noch, es gab einen Sonntag, an dem wir eine Pringles-Packung genommen haben. Es war echt, ich war immer jeden Sonntag von 9 bis 17 Uhr in der Kirche. Und wir haben eine Pringles-Packung genommen und haben Erde rein und alles mögliche sonst. Und haben das so vermixt. Und vor dem Gebäude war ein steinerner Blumentopf. Und dann haben wir die Erde da reingeschüttet. Und ihr werdet es mir nicht glauben, ich kann es mir nicht erklären. 2 Wochen später hat es angefangen, dass seine Pflanze wächst. Und dann dachten wir erst, okay, was geht jetzt ab? Und wir waren wirklich extrem verwirrt. Und Woche für Woche ist diese Pflanze gewachsen. Wir haben sie gegossen, wir haben sie gedüngt. Frag nicht, wie wir sie gedüngt haben. Genau, und diese Pflanze ist gewachsen. Und konstant wussten wir nicht, was es ist, weil wenn du den Samen der Pflanze nicht kennst, wirst du die Pflanze wahrscheinlich erst an ihrer Frucht erkennen. Und Wochen sind vergangen und irgendwann haben wir der Pflanze einen Namen gegeben, sie hieß Roderick. Das war wirklich, sie war in meinem Herzen, sie war in unserem Herzen. Wir haben sie geliebt von ganzem Herzen und die Pflanze ist weiter gewachsen. Und nach einigen Wochen haben wir gesehen, dass es eine Tomatenpflanze ist. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist wirklich passiert. Und wir waren so verwirrt, aber diese Geschichte hat mir gezeigt, wenn man den Samen einer Pflanze nicht kennt, erkennt man sie oft erst an der Frucht. Und das hat mich an eine geistliche Wahrheit erinnert, nämlich mit ganz, ganz vielen Dingen in unserem Leben ist es so, dass wir in den Anfängen nicht sehen, was es ist, aber erst wenn die Sache gewachsen ist und wir Frucht sehen, verstehen wir, was dieser Same war. Und ich glaube, eine Sache, die wirklich stark in dieser Sache ist, ist leider Sünde. Sünde beginnt als ein kleiner Same und oft merken wir es vielleicht nicht einmal und dann wächst sie und wächst und wächst und wenn die Frucht da ist, erkennen wir es erst. Und was ist die Reaktion von uns Christen? Cut it, abschneiden. Die Netflix-Serie, nie wieder. Oder Instagram, die Person, mit der wir nichts mehr zu tun haben, blockieren, ich entferne dich aus meinem Leben. Was auch immer es ist, unsere erste Reaktion als Christen ist meistens abschneiden. Cutten. Wir bekämpfen Symptome, aber wir schneiden nur oberflächlich. Und ich weiß noch, damals, Roderick, er hat nicht lange gelebt, weil ein kleines Kind gekommen ist und diese Pflanze mit Stumpf und Stiel ausgerissen hat, ohne Sinn, und hat ihn umgebracht. Sie hat Roderick getötet. Ja, auf jeden Fall, sie hat Roderick mit der Wurzel ausgerissen. Und danach ist keine Pflanze mehr dort gewachsen, weil sie hat ihn mit der Wurzel ausgerissen. Im christlichen Leben gibt es verschiedene Sachen, gegen die wir kämpfen. Und ich habe das in meinem Leben auch sehr oft getan und immer wieder beobachtet, dass ich Symptome versucht habe abzuschneiden, aber die Wurzel ist im Boden geblieben. Und wir werden uns heute anschauen, was eine dieser Wurzeln ist in unserem Leben, die viele Kämpfe bringt. Und wenn wir diese Wurzel konfrontieren, hat es das Potenzial, dein Leben zu verändern, deine Nachfolge zu verändern, deine Nähe zu Gott zu verändern. Und du stellst dir sicher schon die Frage, okay, was ist denn jetzt wohl diese Wurzel? Wir finden diese Wurzel ganz am Anfang, am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und wenn du deine Bibel dabei hast, mach gerne mal Genesis, erstes Buch Mose auf, Kapitel 3. Und dort lesen wir die Geschichte vom Anfang, nämlich Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihn in perfekte Beziehung zu sich gesetzt. Aber es gab ein Geschöpf, was diese Harmonie zerstören wollte. Und das lesen wir in 1. Mose 3, ab Vers 5. Sondern Gott weiß, das sagt der Satan, an dem Tag, da ihr davon, von der Frucht vom verbotenen Baum esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. In diesem Moment passiert Folgendes. Satan sät einen Samen in das Herz von Adam und Eva, einen Samen, von dem sie nicht wussten, was für einer es ist. Sie kannten diesen Samen nicht. Und was ist die Frucht, die sie geerntet haben? Es ist Fall gewesen. Es ist der Fall. Die Bibel sagt in Sprüche 16, Vers 18, Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist das, was dort passiert ist. Adam und Eva haben eine Begegnung gehabt mit einem Samen. Satan hat sie versucht mit einem Samen, von dem sie nicht wussten, was die Folge ist, was die Frucht ist. Und der Same ist Stolz. Es ist die Ursünde. Es ist Stolz. Es ist das, was Adam und Eva zu Fall gebracht haben. Alle Sünde kommt aus der Wurzel von Stolz. Und Stolz ist vielleicht so ein großes Wort und du hast eine eigene Definition. Aber runtergebrochen bedeutet Stolz einfach nur, ich verhalte mich und sehe mich selber so, als wenn ich Gott wäre. Ich entscheide über mein eigenes Leben. Ich brauche dich nicht. Ich bin das Maß der Dinge. Ich bin der Mittelpunkt von allem. Und Adam und Eva haben in diesem Moment entschieden, dass sie Gott sind, weil sie entscheiden. Sie haben getan, was sie wollten. Und Stolz hat zu ihrem Fall geführt. Und Stolz hat damit die Errettung notwendig gemacht. Aber wir wissen, wir leben nach dem Kreuz. Und wir wissen, dass es eine Antwort darauf gab. Nämlich, wir lesen in 1. Petrus 1, Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Die Sünde Adams, der Stolz Adams hat uns den Fall gebracht, aber das Evangelium, der uns eingepflanzte Same von Jesus Christus, der Same der Demut, hat uns Rettung gebracht, hat uns Erlösung gebracht. Was war das Leben, das Menschwerden von Jesus anderes als Demut? Was war das Sterben von Jesus anderes als Demut? Was war, dass Jesus den Himmel verlassen hat und Mensch geworden ist und sich erniedrigt hat bis in den Tod anderes als Demut? Die erste Motivation, die Motivation Gottes, der Herzschlag unserer Erlösung ist die Demut Gottes. Amen? Seine Demut war unsere Rettung. Seine Demut war unsere Rettung. Was bedeutet das also? Jesus hat in uns eine neue Wurzel gepflanzt, einen neuen Samen gesät von Demut. Und so wie Stolz uns von Gott getrennt hat, ist Demut der Weg zur Nähe zu Gott. Demut ist im Kern von unserer Erlösung. Das bedeutet, wenn wir die Wurzel nicht ansehen, wenn wir die Wurzel nicht beachten, und in dem Fall ist die Wurzel Demut, dann verpassen wir, was es braucht für Wachstum. Weil ein Baum wächst immer aus dem Samen, der gesät wurde. Und deswegen ist es unsere Aufgabe als Christen neu, und dazu will ich uns heute gemeinsam einladen, Demut zu einer Priorität in unserem christlichen Wandel zu machen. Was würde passieren, wenn wir Demut priorisieren würden? Was würde passieren, wenn wir anfangen würden, uns vor Gott zu beugen und ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt? Was würde passieren? Und wisst ihr, ich rede nicht von oben herab. Wenn es eine Sünde gibt, die mein Leben beschrieben hat, bevor ich Jesus kannte und mit der ich immer wieder gekämpft habe, war immer Stolz. Stolz, Selbstsucht. Das ist so das, womit ich am allermeisten gekämpft habe. Und deswegen bin ich bin nicht die richtige Person, über das zu predigen. Und ich sage das nicht aus Minderwert, sondern ich sage das aus Offenbarung, weil wenn du die Demut Jesu anschaust, spiegelt sich dein Stolz wieder. Und deswegen müssen wir heute vertrauen auf das Wort Gottes, auch ich, dass er sein Wort gebraucht und es nicht abhängig ist von mir. Ich will uns zurück zur Demut rufen, weil Gott schenkt den Demütigen Gnade. Deswegen also die Frage, wie praktiziere ich Demut in meinem Leben? Lass uns mal den ersten Punkt gemeinsam laut lesen. Der erste Punkt lautet, mache dich vollkommen abhängig von Gott. Nochmal, mache dich vollkommen abhängig von Gott. Okay, Jesus sagt in Johannes 5, Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Wenn Jesus sich vollkommen abhängig gemacht hat von Gott, er sagt, ich kann nichts aus mir selber tun, wie viel mehr sollten wir das machen? Wenn Gott selber sich in Demut begeben hat und sich vollkommen abhängig gemacht hat vom Vater, dann ist es unsere Aufgabe. Und wisst ihr, wie wir in einer Abhängigkeit zu Gott zurückkommen, indem wir erkennen, dass wir bereits abhängig sind? Wie sieht diese Abhängigkeit aus? Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott hat alles gemacht. Gott hat deinen Atem gemacht. Gott hat die Pflanzen, alles, was wir sehen, kommt von Gott. Die Bibel sagt, dass in Christus alles zusammengehalten wird. Das bedeutet, wie wir geschaffen sind, ist, dass wir abhängig sind von Gott. Es ist natürlich, dass der Mensch abhängig sein sollte von Gott. Und weil Gott uns geschaffen hat, schulden wir ihm gar nichts. Andersrum. Er schuldet uns gar nichts. Hört nicht auf das, was ich gerade gesagt habe. Weil Gott uns geschaffen hat, sind wir vollkommen abhängig von ihm. Wir schulden ihm alles und er schuldet uns gar nichts. Nichts. Unser Leben ist abhängig von Gott. Dann, die Bibel sagt, dass Gott alles Gute und Schlechte, jedes Werk, was wir tun, wird er vor ein Gericht bringen. Was bedeutet das? Alles, was wir in diesem Leben tun, ob es gut oder schlecht ist, wird von Gott beurteilt werden. Alles, was wir im Verborgenen getan haben, alles, was wir öffentlich getan haben, alles wird betrachtet werden und Gott vergisst nichts. Gar nichts. Alles wird gerichtet werden. Warum? Gott ist ein unbestechlicher, gerechter Richter. Und Gott wird alles ansehen. Das bedeutet, unsere Ewigkeit ist abhängig von Gott. Wir werden nicht vor den Meinungen unserer Freunden Rechenschaft geben müssen, sondern wir werden von einem allmächtigen Gott stehen. Jeder von uns, egal ob du dran glaubst oder nicht. Die dritte Sache ist, dass Gott die Anzahl unserer Tage festgesetzt hat. Gott weiß, wann du deinen letzten Atemzug machst. Wir haben das nicht in der Hand. Wir können jeden Moment sterben. Und das ist nichts, was uns alles Angst machen soll, sondern es soll uns zurück in die richtige Perspektive setzen. Nämlich, dass er Gott ist und dass wir es nicht sind. Und dass wir abhängig sind. Wir sind abhängig von Gott. Und das führt uns in eine Demut. Und wie lässt sich diese Demut in meinem Leben erkennen? Oder andersrum, wie erkenne ich geistlichen Stolz in meinem Leben? Ist, wenn ich nicht abhängig lebe von Gott. Das kann das Gebetsleben sein. Habe ich ein Gebetsleben? Stolze Menschen beten nicht, weil sie im Herzen überzeugt sind, dass sie es selber hinbekommen. Stolze Menschen beten nicht. Gebet ist der größte Ausdruck von Abhängigkeit zu Gott. Oder, zweite Sache, habe ich ein reines Gebetsleben? Weil unser Gebetsleben kann auch nur dafür da sein, um unsere selbstsüchtigen Wünsche zu befriedigen. Und wir kommen nur zu Gott, wenn wir das wollen. Für uns als Gemeinde ist es so gut, wenn wir eine Gebetskultur haben. Aber wenn wir eine Gebetskultur haben, weil wir eine erfolgreiche große Kirche sein wollen, dann dienen wir nicht Gott, sondern dem Erfolg. Dann beten wir Erfolg an. Wir müssen unsere Herzen prüfen und neu in eine Abhängigkeit zu Gott kommen. Eine andere Sache für dein Leben, für mein Leben, was ich mich gefragt habe irgendwann, ist, praktiziere ich Dankbarkeit? Bin ich dankbar einmal? Bin ich Gott gegenüber dankbar oder beschwere ich mich? Meckere ich die ganze Zeit und sage damit eigentlich, ich habe nicht genug. Gott, du solltest mir mehr geben. Und wir vergessen, dass alles Gute, was wir haben, von Gott kommt. Praktiziere ich Dankbarkeit? Die Frage kannst du dir selber stellen. Demut ist vollkommene Abhängigkeit zu Gott. Okay, zweiter Punkt. Nochmal laut gemeinsam. Suche alleine die Anerkennung Gottes und tue alles zu seiner Ehre. Johannes 5, Vers 41. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt, sagt Jesus. Jesus hat in allem, was er getan hat, nur danach gesucht, den Vater zu verherrlichen. In allem. Und Jesus sagt, wenn wir die Ehre von Menschen nehmen, haben wir die Liebe Gottes nicht in uns. Das ist nicht verurteilend, sondern ich übersetze dir mal, was er meint. Er meint damit, wenn ich immer noch danach suche, Ehre von Menschen oder anderen zu bekommen, bedeutet das einfach nur, dass ich nicht verstanden habe, wie sehr Gott mich liebt und was es bedeutet, ihn zu lieben. Weil wenn die Meinung Gottes das Wichtigste für mich ist, brauche ich die Meinung anderer Menschen nicht. Ich bin dankbar, weil Gott auch durch andere Menschen spricht, aber ihre Meinungen definieren nicht meinen Wert, ihre Meinungen geben mir nicht meine Richtung vor, ihre Meinungen geben mir nicht vor, ob ich auf der Bühne dieselbe Person bin oder nicht. Oder auf der Arbeit. Die Meinungen der Menschen geben dir nicht vor, ob du liebevoll bist auf der Arbeit oder ob du mitlästerst, sondern die Meinung Gottes zählt mehr. Und deswegen die Frage, achte ich die Worte Gottes höher als die von Menschen? Demut achtet die Worte Gottes höher als die von Menschen. Okay, ein Beispiel. Schau dich mal im Raum um. Schau dir mal ein paar Gesichter an. Okay. Wer ist die schönste und attraktivste Person im Raum? Jesus natürlich. Ich habe das gerade nicht gemacht, um schlechte Gefühle in dir auszulösen. Aber was ist deine erste Reaktion gerade gewesen? Bist du ins Vergleichen gegangen? Hast du besser oder schlechter abgeschnitten? Hast du gesagt, natürlich bin ich die schönste Person im Raum. Das musst du gar nicht fragen. Oder vielleicht bist du gelandet in, die Haare von der, wow, die hätte ich gerne. Ich weiß nicht, wo du gelandet bist. Meine erste Reaktion war immer, ich habe mich immer verglichen und ich habe meistens schlecht abgeschnitten. In meinem Leben hat es so ausgesehen, ich habe lange Zeit mich selber nicht annehmen können. Immer anders gefühlt. Wenn ich in den Spiegel geschaut habe, war ich nicht zufrieden mit mir. Und wisst ihr, was das Krasse ist bei Demut? Demut achtet die Meinung von anderen nicht höher als die von Gott und nicht mal deine eigene Meinung. Nicht mal deine eigene Meinung. Warum? Das Wort Gottes sagt über dich, Herr, ich danke dir, dass ich erstaunlich und wunderbar geschaffen bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Amen? Amen. Gott sagt, dass du wunderbar geschaffen bist. Danke, Jesus. Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen. Deswegen die Frage, ehre ich die Meinungen und die Worte anderer Menschen höher als sie von Gott? Eine Frage, die du dir stellen darfst. Ehre Gott in allem. Zeige in allem, was du tust, auf Christus. In allem. in allem. Egal, ob du beim Aldi arbeitest, ob du eine Firma hast, ob du im Service-Team bist, Welcome-Team, ob du eine Kleingruppe leitest, egal, was du machst in deinem Leben, zeige, so wie Jesus es getan hat, auf den Vater und verherrliche ihn. Baue nicht dein eigenes Reich. Drittens, liebe jeden Menschen und diene ausnahmslos allen. Einmal sind zwei Jünger zu Jesus gekommen und sie haben ihn gefragt, Herr, kannst du uns diese Bitte erfüllen, dass wir neben dir sitzen dürfen im Himmelreich auf Thronen? Und was sagt Jesus? Diesen Wunsch kann ich nicht geben, weil es ist des Vaters, das zu entscheiden. Aber könnt ihr den Kelch trinken? Könnt ihr den Weg gehen, den ich gehe? Könnt ihr diesen Weg der Demut gehen? Das ist die Frage, die er ihnen stellt. Und dann sagt er, wer von euch der Erste sein will, sei ein Diener aller. Wer von euch der Erste sein will, sei ein Diener aller. Das ist genau das, was Jesus gelebt hat. Er hat Menschen bedingungslos geliebt, jedem, und er hat Menschen gedient. Er war nur daran interessiert, Menschen groß zu machen und dadurch den Vater zu verherrlichen. Er hat nicht seinen eigenen Vorteil gesucht, sondern er hat den Menschen gedient. In Philipper 2, Vers 5 oder 4 steht, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Und das ist, was Jesus getan hat in allem. Wenn er gepredigt hat, war es ihm wichtiger, dass Menschen die Chance haben, sich für die Wahrheit zu entscheiden, als was sie danach über ihn denken würden. Jesus hatte genug Liebe, um uns die Wahrheit zu sagen. Was ist er für ein Freund, der uns ohne Angst sagt, was unser Zustand ist? Das ist wertvoll. Es ist so wertvoll. Und ein Zeichen, wie man sehen kann, ob wir Menschen aufrichtig lieben oder ob Stolz in unserem Herzen agiert, ist die Frage, benutze ich harte Worte? Benutze ich harte Worte Menschen gegenüber? Die Bibel ruft uns dazu auf, sanftmütig zu sein. Es ist Jesus, Gnade und Wahrheit verbunden ist Sanftmut. Nämlich gemantelte Kraft, gemantelt in Liebe. Wenn ich immer nur harte Worte Menschen gegenüber sage, wenn ich immer nur ganz klar die Wahrheit einfach rausknalle, dann fehlt die Gnade und die Liebe und es zeugt von einem stolzen Herzen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe es verstanden. Ich habe das Recht, so zu reden. Ich habe das Recht, diese Dinge zu sagen, weil ich es ja weiß. Ein Zeichen für ein stolzes Herz sind harte Worte ohne Gnade. Jesus hat alles, sogar den Pharisäern, hatte es gemantelt in Liebe gesagt. Der Mantel bei denen hat vielleicht ausgesehen, dass er einfach Wahrheit gesagt hat. Aber Menschen zu lieben zeigt sich ganz viel in unserem Herzen. Wie oft reden wir schlecht über Menschen, indem wir was verarbeiten in der Gruppe. Ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch immer wieder Buße tun müssen über verschiedene Dinge. Demut fordert uns auf, ein Diener von allen Menschen zu sein. Von allen und jeden bedingungslos zu lieben. Auch dein Chef. Oder wie Pastor Konz immer sagt, auch deine Schwiegermutter. Ich habe keine Schwiegermutter. Noch nicht. Okay. Am Ende dieser Predigt möchte ich euch eine kurze Geschichte vorlesen. Und ihr werdet auch ein paar Bilder sehen. Die Geschichte heißt die Geschichte der zwei Teiche. Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die eine Wette abschlossen. Wer von uns wird am Ende mehr Wasser sammeln, fragte der Mann. Einverstanden, antwortete die Frau lächelnd. In einem Monat treffen wir uns wieder. Der Mann war ehrgeizig. Er dachte sich, ich werde einen Berg besteigen und dort meinen Teich graben. Je höher ich bin, desto näher bin ich an den Wolken. Also stieg er auf den höchsten Berg der Gegend und mit seinen starken Muskeln grub er einen Teich in den felsigen Boden. Als dann der erste Regen kam, sammelte sich tatsächlich etwas Wasser darin. Und stolz betrachtete er sein Werk und war überzeugt, die Wette bereits gewonnen zu haben. Die Frau hingegen war weise und begab sich auf einen ganz, ganz anderen Weg. Sie stieg hinab in das Tal, immer weiter ging sie, bis sie den tiefsten Punkt fand. Und dort grub sie ohne großes Aufsehen ihren Teich. Tag für Tag regnete es. Und der Mann sah seinen Teich und freute sich über jeden Tropfen, der darin blieb. Er war sicher, dass niemand mehr Wasser gesammelt haben konnte als er. Als der vereinbarte Tag gekommen war, stieg er voller Zuversicht den Berg hinab, um seinen Sieg entgegenzunehmen. Aber noch bevor er der Frau begegnete, hörte er das Rauschen vom Wasser. Verwundert folgte er dem Geräusch, denn dort am tiefsten Punkt des Tales lag ihr Teich und er war randvoll. Mehr noch, er konnte das Wasser nicht mehr fassen. Es lief über und speiste einen kleinen Bach, der durch das Tal floss. Der Mann blieb stehen und schaute schweigend auf das überfließende Wasser. All seine Mühe war umsonst gewesen. Die Frau lächelte und sagte, ich habe nicht versucht, das Wasser zu erreichen. Ich bin dorthin gegangen, wo das Wasser von selbst fließt. Da verstand der Mann, das Wasser hatte nicht den höchsten Punkt gesucht, sondern den tiefsten. So wie Wasser immer den tiefsten Punkt sucht und findet, findet der Segen Gottes und die Gnade Gottes immer den niedrigsten, den kleinsten, den letzten, die Person, die sich am meisten demütigt. Wenn wir in Demut eintreten wollen, geht es nicht darum, demütiger zu werden, sich demütiger zu verhalten. Es geht darum, dich dort zu positionieren, wo die Gnade Gottes dich findet. Und es ist der niedrigste Punkt. Es bedeutet, abhängig zu sein von Gott. Es bedeutet, andere zu lieben und ihnen zu dienen. Es bedeutet, die Worte Gottes höher zu achten als alles andere, seinen Namen. Das ist eine Haltung von Demut. Du bist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf. Und das ist der Ort, zu dem Christus uns einlädt. Und das ist der vierte Punkt. Mache dich, lehre dich und jeden Bereich deines Lebens komplett aus vor Gott. Alles. Lehre dich komplett aus vor Gott. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Demut wächst in uns, wenn wir uns in eine Haltung begeben von Gott, du bist alles und ich bin nichts. Gott, du sollst alles sein in meinem Leben und lass alles andere nur auf dich zeigen und die Menschen sollen meinen Namen vergessen, die Menschen sollen meinen Ruhm vergessen, die Menschen sollen vergessen, was ich gebaut habe, aber solange mein Leben auf dich zeigt und dein Name groß gemacht wird und Menschen sich erinnern, dass du gut bist, dass du rettest, dass du Leben veränderst, soll das dienen, dass ich mich gebeugt habe und dein Name groß gemacht wird. Das ist Demut. Das ist das, was Christus getan hat. Der Tod Christi hat für alle Zeit den Namen Gottes erhöht. Für alle Zeit. Und vielleicht bist du hier und diese Predigt hat dich berührt, vielleicht auch nicht. Aber wenn du sagst, Egossa, ich möchte diesen Schritt gehen in die Demut. Ich möchte neue Nähe zu Gott haben. Ich habe erkannt, dass Stolz in meinem Herzen ist und ich möchte Buße tun. Ich möchte mich demütigen. Dann will ich dich einladen, es gleich zu tun. Und dafür können wir alle gemeinsam die Augen zumachen. Ich lasse sie offen, damit ich sehe, wer sie offen hat. Und wenn du sagst, Egossa, ich will diesen Schritt der Demut gehen, hast du jetzt gleich die Möglichkeit dafür. Und dieser Schritt sieht so aus, dass du einfach an deinem Platz aufstehst. Es ist egal, was andere sagen. Sei mutig. Heute geht es nur darum, dass wir den Namen Gottes ehren. Der Herr freut sich darüber, wenn wir unser Herz demütigen. Er schenkt den Demütigen Gnade. Und ich will dich einladen, in deinem Herzen wirklich Buße zu tun. Und ich werde währenddessen vorne für dich beten. Aber ich will dich auch ermutigen, geh nach Hause, fall auf deine Knie und bekenne deine Sünde vor Gott und tritt neu in deine Nähe zu ihm. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du in aller Sanftmut uns heute zurechtweist. Herr, dass du uns an dein Herz neu ziehst durch Demut. Und Vater, wir wollen Buße tun darüber, wo wir uns erhoben haben, über dich, über andere. Vater, wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind. Herr, es tut uns leid, Jesus, wo wir andere mehr geehrt haben als dich, wo wir auf uns selber gezeigt haben. Vater, wo wir nicht geliebt haben und nicht gedient haben. Jesus, es tut uns leid, dass wir nicht auf dich gezeigt haben, Herr. Herr, du sollst alles sein in unserem Leben. Du sollst alles sein. Und Vater, ich bete, dass Demut neu eine Priorität wird in unserem Leben. Vater, lass uns es hochhalten und dem nachjagen, Herr, weil wir dich lieben und dir nahe sein wollen. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft euch für einen Moment noch setzen, weil es noch eine andere Gruppe von Personen hier. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, vielleicht warst du öfter da und du hörst hier diese Botschaft von Demut, sich zu beugen vor Gott. Und wisst ihr, Jesus hat sich gebeugt. Vom Thron des Himmels, ewiger Anbetung, ist er ein Mensch geworden und auf diese Erde gekommen. Und was hat er gemacht? Er hat den ersten Schritt gemacht. Er hat dich zuerst geliebt. Er hat dir zuerst vergeben. Er hat sich dir zuerst geöffnet. Weil wie in einer Beziehung, wenn du eine Person fragst, hey, wollen wir zusammen sein oder sogar noch mehr, willst du mich heiraten? Die Männer können es nachvollziehen. Der Moment, wo du auf den Knien bist, du bist verletzlich. Du hast Angst, du wartest auf die Antwort des Gegenübers. Und Christus hat alles getan. Er ist komplett all in gegangen, indem er an ein Kreuz gegangen ist. Er hat den Himmel verlassen, er wurde ausgepeitscht, er wurde geschlagen und er hat gesagt, ich liebe dich und ich demütige mich. Und selbst wenn du mir nie diese Liebe zurückerweist, sollst du wissen, dass ich dich liebe mit allem, was ich habe. Er hat es nicht nur gesagt, er hat es gezeigt. Und der Schritt Jesu ans Kreuz war ein Schritt der Demut, der dir einen Weg bereitet hat, dass alle deine Sünden vergeben werden, dass du eine Beziehung mit Gott haben kannst, dass alles neu gemacht wird. Und wenn der Schritt Jesu Demut war zu dir, braucht es auch einen Schritt von Demut von dir zu ihm. Das bedeutet, Jesus, ich lasse mein Leben los, meinen Willen, meine Wege, meine Wünsche, meine Träume, meine Rechte und ich vertraue dir. Die Bibel sagt, dass Jesus von Herzen demütig und sanftmütig ist. Er will nur das Beste für dich. Er will dir vergeben, er will dich neu machen, er will dich heilen von Depressionen, er will dich rausholen aus allem Schlechten und er will dir ein neues Herz schenken. Er wird dich neu machen, aber es braucht deinen Schritt. Und wenn du sagst, dass du hier bist und sagst, Jesus, ich möchte dir heute mein Leben anvertrauen, dann geh diesen Schritt von Demut und streck deine Hand ganz weit nach oben. Es ist egal, was die anderen denken. Ich sehe euch, ich sehe euch. Sind hier noch mehr Leute? Yes. Geh diesen Schritt von Demut. Vielleicht das erste Mal, ich sehe euch. Ist hier noch jemand? Sei mutig, hab keine Angst. Vor Gott, yes. Ich sehe euch. Ist so mutig, Leute. Dürft die Hände runternehmen. Die Bibel sagt, wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerecht gesprochen und er wird gerettet. Und deswegen lasst uns laut gemeinsam beten und als Kirche auch laut sie unterstützen. Lasst uns laut beten, Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich glaube, dass du Gott bist und der Erlöser meines Lebens. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe und dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Ab heute will ich dir folgen. Danke, dass du mir vergeben hast, dass du mich neu machst. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will dir folgen mein Leben lang. Danke für alles. In Jesu Namen. Amen. Komm Leute, lass uns den Leuten, die sich entschieden haben, einen riesen Applaus geben.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.